Gottesdienst vom 26.07.2015. Diesmal mit unserem Pfarrer Uli Schieneis.
Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich könnte jetzt am Anfang fragen, was ist heute neu in der Kirche? Gut, die Kerzen, natürlich relativ einfach. Diese Kerzen sind vom neuen Konfirmandenkurs, also für jeden Konfirmanden eine Kerze. Einerseits ist es ein sehr schönes Symbol, dass Jesus Christus als das Licht der Welt für jeden einzelnen Konfirmanden aufleuchten soll in diesem Kurs. Andererseits, ich habe es gerade zu unserem Pfarrer gesagt, ist es auch ein bisschen gemein. Wir wissen schon warum. Wir hoffen natürlich, dass die alle schon gleichmäßig runterbrennen. Ja, gestern Abend hatten wir Hauskreis. Und ich hatte als Einleitung die Frage gestellt, stellt euch mal vor, nächsten Sonntag um 10 Uhr würde Jesus persönlich am Allgäu Airport landen und würde nach Memmingen kommen für einen Tag. Wie würdet ihr so einen Tag gestalten oder was würdet ihr tun? Ich habe natürlich bestimmte Antworten erwartet, es ging dann in eine ganz andere Richtung. Plötzlich war so eine Freude und Aufbruchsstimmung da. Die Leute haben sich wirklich vorgestellt, wie wäre das denn, wenn Jesus jetzt wirklich kommen würde. Und es war so eine richtige Begeisterung in ihren Gesichtern zu lesen. Eine hat dann gesagt, also ich würde am Abend vorher schon da mein Zelt aufschlagen und übernachten, dass ich dann ganz vorne mit dabei sein kann. Eine andere hat gesagt, ja, ich würde überlegen, wie kann ich da irgendwie ihm persönlich begegnen, wenn da so viele Leute da sind. Ja, so sinngemäß, ich hätte ja so viel zu besprechen mit ihm und ich möchte ganz nah bei ihm dran sein. Und diese Begeisterung hat mich dann auch erfasst und ich habe mir dann gedacht, eigentlich geht es ja darum, dass wir ständig in dieser Erwartung leben oder in diesem Bewusstsein, Jesus lebt, er ist wirklich da. Er hat verheißen, wiederzukommen. Wahrscheinlich nicht genau nächsten Sonntag um 10 Uhr. Aber er wird wiederkommen. Aber bis dahin sehen wir ihn nicht. Und bis dahin hat er uns ja bestimmte andere Dinge mit auf den Weg gegeben, wie wir ihn persönlich erleben sollen und die Beziehung zu ihm pflegen sollen. Das tun wir auch heute gemeinsam, dadurch, dass wir Gemeinschaft miteinander haben in diesem Gottesdienst, dadurch, dass wir auf Gottes Wort hören, zusammen beten und heute in besonderer Weise auch das Gedächtnis an ihn feiern im Abendmahl. Singen wir zusammen das erste Lied. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Jesus Christus, deinen Sohn, auf diese Erde gesandt hast. Wir danken dir, dass du Mensch geworden bist in ihm, ja, dass wir einen Menschen sehen können, der das ausgelebt hat, eins zu eins, ja, was du für Gedanken über unser Leben hast. Wir loben und preisen dich dafür, Vater im Himmel. Und wir bitten dich, dass wir das Wesen Jesu noch viel deutlicher erkennen können. Seine Liebe, seine Sanftmut, seine Barmherzigkeit, seine Geduld und vieles mehr. Darum bitten wir dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Die Lesung für heute steht in Matthäus 5, die Bergpredigt. Ich lese es aus einer etwas moderneren Übersetzung, die neue evangelistische Übertragung. Und vielleicht mache ich zwischen den einzelnen Seligpreisungen mal eine kurze Pause, weil die sind so intensiv und inhaltsreich, dass man sie gar nicht so schnell irgendwie durchlesen kann. Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf den Berg dort und setzte sich. Da versammelten sich seine Jünger um ihn, und er begann, sie zu lehren. Er sagte: Wie glücklich sind die, die ihre Armut vor Gott erkennen. Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. Wie glücklich sind die, die Leid über Sünde tragen. denn Gott wird sie trösten. Wie glücklich sind die, die sich nicht selbst durchsetzen. Sie werden das Land besitzen. Wie glücklich sind die mit Hunger und Durst nach dem richtigen Verhältnis zu Menschen und Gott. Sie werden satt werden. Wie glücklich sind die Barmherzigen. Ihnen wird Gott seine Zuwendung schenken. Wie glücklich sind die, die ein reines Herz haben. Sie werden Gott sehen. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Und wie glücklich sind die, die man verfolgt, weil sie Gottes Willen tun. Ihnen gehört das Reich, das der Himmel regiert. Amen. Auf diese Worte Jesu wollen wir antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes und ganz besonders die Barmherzigkeit Jesu Christi sei mit uns allen. Liebe Gemeinde, im Gottesdienst am vergangenen Sonntag in Buxheim hat Pater Altepost sich auf den Ruf der Jünger im Sturm bezogen. Sie sehen diese Erzählung aus Markus 4 hier bei uns in der Kirche, hier hinten auf dem Bild links. Da rufen die Jünger: Ich brauche dich, wir brauchen dich. Helfer, wir verderben, so steht es auf dem Bild. Im Markus-Evangelium heißt es noch ganz eigenartig: Herr, kümmert es dich nicht? Pater Altepost hat diesen Ruf der Jünger, kümmert es dich nicht, in unser Leben übertragen, in Bezug auf die ökologische Situation unserer gemeinsamen Lebenswelt, in Bezug auf das unermessliche Leid in unserer Welt und auch vielleicht in Bezug auf unser Leben selbst, wo wir manchmal scheitern oder Ängste haben und verzweifelt sind und nicht genau wissen, ob unser Gebet wirklich ankommt. Herr, kümmert es dich nicht. In der Predigt von Pater Altepost haben wir gehört, wie gut es für die Jünger war, dass Jesus so nahe bei ihnen war, im Boot. Dass sie nach ihm greifen konnten, ihn wecken konnten, denn er war ja mit ihnen im Boot. Wenn wir die in den Evangelien gesammelten Berichte an uns vorüberstreifen lassen, dann wird offensichtlich, Jesus hat sich nie vor Schmerz und Leid und dem Unglück anderer versteckt. Er hat sich rufen lassen. Selbst dann, wenn er müde war und die Menschen da waren, hat er sie an sich herangelassen. Er hat sich der Not der Menschen erbarmt. Nun ist es aber so, wir sitzen jetzt im Boot an seiner Statt. Wir sitzen nun im Boot mit den Menschen. Diejenigen, die den Weg Jesu gehen, also wir Christen, versuchen den Ruf der Bedrängten zu antworten und zu hören, damit weiter sichtbar wird, das misslingende und bedrohte Leben bewegt Gottes Herz und seine Arme, denn Jesus lebt. Dafür stehen wir Christen ein. Und das darf man von uns auch erwarten. Aber wie werden wir reagieren, wenn wir mit schwierigen Situationen, mit großem Leid konfrontiert werden? Lassen wir da lieber die staatlichen Systeme helfen? Sagen wir, oh, das ist eine Sache der kirchlichen Sozialeinrichtungen? Wenden wir uns irgendwie ab, innerlich schotten uns ab? Die Menschen jedenfalls rufen: Hilfe! Helft uns, wir verderben. Kümmert es euch. Lasst ihr das Leid an euch heran. Die Welt jedenfalls braucht die helfende Tat und die rettende Tat. Damit es uns gut gelingt, auch in Zukunft Barmherzigkeit zu leben, weil Jesus lebt, weil Jesus in uns lebt, auch unter uns lebt. Damit uns das gelingt, müssen wir vielleicht noch einmal unsere Gefühle anschauen, wie wir persönlich gegenüber schwerem Leid stehen. Lassen wir es wirklich, wirklich, wirklich an uns heran? Und vielleicht müssen wir auch unsere Gedanken noch einmal sortieren über das Leid in der Welt und den Lauf der Weltgeschichte. Ein bekannter Prediger war auf Missionsreise in Simbabwe. Er besuchte eine Klinik, die überlaufen war von Leuten, die an AIDS litten. Im Wartezimmer saßen rund 100 Frauen auf den Bänken und der Missionar war wie betäubt durch die Todesstille der Frauen im Raum. Sie saßen da mit gesenktem Kopf und geschlossenen Lidern. Viele von ihnen hielten weinende Kinder auf ihrem Schoß. Weil er nicht wusste, was er tun sollte, setzte er sich neben eine Frau und fragte, ob er mit ihr beten dürfe. Ja, antwortete sie, ich möchte Sie bitten zu beten, dass meine Kinder vor mir sterben. Der Missionar war schockiert, vielleicht Sie auch, durch diese Bitte. Aber er verstand, warum diese Mutter genau das gesagt hatte. Er hatte die Kinder gesehen, die durch die AIDS-Epidemie zu Waisen geworden waren. Und er hatte noch die bedrängenden Bilder in sich von den Kindern, wie sie verlassen auf den Straßen herumlungerten, um dort irgendwo draußen alleine und einsam zu sterben. Ihm war klar, dass die Mutter natürlich für ihre Kinder da sein wollte. Sie wollte ihnen nahe sein in der letzten Stunde der kleinen Mäuse. Wie jede andere Mutter auch. Wie sie selbst hatten auch ihre Kinder AIDS und würden sicher bald sterben. Aber sie wollte diejenige sein, die ihre Hände hielt, die noch für sie betete und die Kleinen tröstete, wenn sie auf das große Unbekannte zugingen. Ihr eigenes Gebet war, dass sie lange genug leben würde, um ihre Kinder liebevoll umarmen zu können, wenn sie in die Ewigkeit Gottes hinübergingen. Als der Missionar 2 Wochen später zur Klinik zurückkam, erzählte diese Mutter ihm, dass Gott sein Gebet erhört hatte. Die beiden Kinder waren verstorben. Jetzt wollte sie selbst in Frieden sterben. Sie wusste, sie würde die Kleinen nicht zurücklassen müssen, als Straßenkinder, die betteln mussten. Sie wusste, dass sie nun gut aufgehoben sind. Das ist das Leid der Frau. Wir schauen uns an, wie hat der Missionar reagiert. Sicher hat er sich schwer getan, dieses gewünschte Gebet zu formulieren. Vielleicht hat ihn die Situation und die Bitte der Frau ihn an die Grenzen seines Glaubenssystems gebracht. Kann ich wirklich den Urheber des Lebens um das Sterben der Kleinen bitten? So hat er sicherlich vieles in sich hin und her bewegt, viel darüber nachgedacht. Vielleicht hat er das Gebet gewagt. Aber noch wichtiger, er kam 2 Wochen später wieder. Er hat es nicht einfach abgehackt und da, oh, das ist schwierig, ich lege mal meine Hände auf und ich bete, sondern das ist so schwierig, dass ich nicht einfach weiterziehen kann als Missionar, da möchte ich wiederkommen. Nun, in unserem Umfeld gab es bisher vermutlich kaum solch eine derart bedrängende Situation. Aber gesetzten Falles, wir würden in solche Dinge mit hineingezogen. Wie würden wir reagieren? Was könnte es uns schwer machen, zu handeln, zurückzukehren, zu beten? Vielleicht auch die gedankliche Herausforderung, die Liebe Gottes und das Leid irgendwie zusammenbringen zu müssen. Ich selbst würde so gerne wissen, warum alles in der Weltgeschichte so ist, wie es ist. Beim Nachdenken kriege ich nicht zusammen, was ich täglich sehe in den Nachrichten, was ich höre über die Eigenschaften Gottes, was ich sehe in den Nachrichten. Allmächtig und allwissend ist Gott, der in seiner Hand unser Schicksal hält, haben wir gesungen. Er ist die Liebe in Person und gleichzeitig ist so viel Schmerz, Tränen und Leid in dieser Welt. Wird das nicht widerlegt, eben von dem Lauf der Weltgeschichte, dass Gott allmächtig und allwissend sei? Mir fallen Bilder von Christen ein, die auf der Flucht sind, verschleppt werden, gefoltert werden oder sogar zur Abschreckung gekreuzigt werden. Mir fallen Katastrophen ein, wo der kärgliche Besitz einfacher Menschen in Wasserfluten davonschwimmt oder durch Erdbeben und entfesselte Stürme zerstört wird. Das Böse und das Leid sind wohl die einzigen Artikel auf der Erde, an denen es keinen Mangel gibt, solange sich die Welt weiterdreht. Also komme ich mit meiner Logik nicht wirklich dahinter, warum alles so ist, wie es ist. Gott könnte doch mit einem Arm, mit einem ausgestreckten Arm, das alles irgendwie in Ordnung bringen, wenn er denn allmächtig und allwissend ist. Aber die Welt, in der ich lebe, sie ist verrückt. Nun kommt es, was wirklich wichtig ist für uns zu wissen. Wirklich, wirklich wichtig. Gott ist in diese verrückte, zerstörte Welt hineingekommen. Er hat sich selbst in Jesus Christus in diese verdorbene Welt mit hineingewoben. Nehmen wir ein Bild. Wir stellen uns einen Webstuhl vor. Von Anfang an merken wir von außen gesehen, oh, da ist ein falscher Faden mit im Teppich. Da ist ein falscher Faden mit eingewoben. Man könnte doch eigentlich abbrechen und von vorne anfangen. Man könnte sich vielleicht auch furchtbar ärgern, weil der Teppich schon so weit geworden ist, so weit zusammengewoben ist und dass einem das passiert ist. Man könnte versuchen herauszufinden, warum das so geworden ist, in Bezug auf diese Weltgeschichte. Und Gottes Schöpfung gilt aber, Gott hat sich nicht Gedanken gemacht, warum das so ist. Das vielleicht auch, vielleicht hat er es auch gesehen, aber das war nicht die wirklich wichtige Frage, sondern die wichtige Frage ist, wie gehe ich jetzt damit um? Gott hat nicht den Teppich wieder aufgelöst. Er hat sich mit dem bleibenden, zerstörten Muster auseinandergesetzt. Stattdessen nimmt er von sich selbst und webt sich mitten hinein. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Deswegen habe ich es versucht, in einem ganz einfachen Bild darzustellen. Können Sie sich es vorstellen, der Weber, wie er von sich nimmt einen Faden und mit hineinschiebt in den Schuss und sich selbst mit hineinwebt in den Teppich. Christus ist der Faden Gottes im Gewebe der Weltgeschichte. Er ist nicht der, der auflöst, sondern der, der durch seine Nähe alles verwandelt. Und deswegen warten wir auf die Wiederkunft Jesu Christi, weil er dann in seiner Nähe alles verwandeln wird. Wenn das so ist, in der Zwischenzeit, dann kann doch unser Glaube nur das in irgendeiner Art und Weise nachahmen, dass wir uns mit hineinweben, uns mit hineingeben, in die Nähe kommen, dass wir die Menschen die Nähe Christi, der ja lebt, spüren lassen. Die Frage ist, wie weben wir uns hinein in unserem alltäglichen Leben? Und jetzt, wenn dort drüben in unserer Gemeinde, dort drüben in Buxheim, dann Menschen einziehen in unseren Gottesdienstraum, in den Mehrzweckraum, in das Tagesheim, wenn dort die jugendlichen Asylanten hineinziehen, werden wir dann ihnen nahe sein? Werden wir uns hineinwagen? Wir können sicherlich damit rechnen, dass das unseren Glauben und unser Beten verändern wird, mindestens herausfordern wird. Wenn wir uns den Menschen im Leid wirklich zuwenden, wird es auch uns ändern. Wir werden vielleicht anders beten, vielleicht vorsichtiger, vielleicht mutiger. Wenn wir uns den Menschen im Leid zuwenden, dann sind wir auch Zeuge dafür, dass Jesus lebt. Und Menschen hoffen dürfen, dass ihr Rufen, kümmert es dich nicht, hilf uns, Herr, dass ihr Rufen wirklich von Gott auch gesehen und gehört wird. So wünsche ich mir, dass wir an ihre Seite treten, dass wir uns dort hineinweben in Buxheim, unter die jungen Menschen dort. Wir werden das tun. Vielleicht werden wir, wie der Missionar, von dem ich eingangs erzählt habe, mit Dingen konfrontiert und Bitten, die uns überfordern. Aber wir werden uns nicht abschrecken lassen, sondern, wie die Geschichte erzählt hat, wir werden wiederkommen. Amen. Thank you.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Die Herzen in die Höhe.
Erheben wir zum Herrn.
Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott.
Das ist würdig und
wahrhaftig ist es, o Herr, dass wir dich, Vater des Lebens, menschenfreundlicher Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken, durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus. In ihm hast du uns offenbart deine göttliche Liebe und uns den Weg zum Leben. Darum preisen wir dich mit allen deinen Geschöpfen und singen mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit.
Musik.
Heilig ist der Herr und heilend. Er kommt zu uns als der Heilige und der Heilende. Heilsam tritt er in unsere Mitte. In der Nacht, da Jesus Christus verraten ward, da nahm er das Brot, bedankte Gott und brach's und gab seinen Jüngern und sprach: Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte Gott. Er gab ihnen den und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen ist zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Wir beten, Herr Jesus Christus, erfülle uns mit deinem Geist. Wecke in uns Hoffnung, Vertrauen, Zuversicht, Barmherzigkeit, Geduld. Wenn wir dieses Brot essen, lass uns merken, dass Christus das Brot des Lebens ist und unser Verlangen steht. Wenn wir diesen Wein trinken, lass uns merken, dass Christus unsere Freude ist und unsere Zukunft stärkt. So beten wir mit Jesus Christus, Vater,
unser Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in den Ewigkeit. Amen.
Thank you. Kraft, die von dir losgeht, tief in meinem Inneren spürt. Nur ein Blick aus deinen Augen, nur ein Wort aus deinem Mund. Und die Heilung für mich ist, meine Seele wird gesund. Jesus, berühre mich, hole mich ab an deine Tür für mich, nimm mich an deine Hand und führe mich.
Deine Liebe zu Jesus Christus. Stärke.
gelobt ist.
Die Quelle des Lebens und von dir. Quelle des Lebens.
Yeah.
Folgendes ist noch bekannt zu geben. Die Einlagen der vergangenen Wochen betrugen 212 Euro. Details dazu wie immer auf dem Zettel am Ausgang. Herr, wir bitten dich, segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist bestimmt für die evangelische Stiftung Hospiz. Da geht es unter anderem um die Förderung und Ausbildung von Mitarbeitern, die Sterbende begleiten. Die Missionsgaben im Monat Juli sind für den Evangeliumsdienst für Israel bestimmt. Die nächsten Gottesdienste finden statt am kommenden Donnerstag um 9.30 Uhr im BRK-Pflegeheim in Buxheim mit
16 Uhr.
Bitte?
16
Uhr. Eigentlich logisch, ja. Immer um 16 Uhr, gell? 16 Uhr. Gut. Und am kommenden Sonntag nicht um 16 Uhr, sondern um 9.30 Uhr hier in Buxach. Und anschließend findet um 11 Uhr dann die Taufe von Oliver Ressler auch hier in der Kirche statt. Dann gibt es noch ganz druckfrisch die neuen Flyer für den Alpha-Kurs, der dann Mitte September beginnt. Vielleicht haben Sie selber Interesse, die Grundlagen unseres Glaubens nochmal durchzuarbeiten und zu besprechen in einer fröhlichen Runde, sage ich mal. Oder Sie kennen irgendjemand, der Interesse hat an so einem Kurs. Wenn wir zurückblicken auf das letzte Jahr, ist es sehr ermutigend zu sehen, dass es immer wieder einzelne Leute gibt, deren Leben wirklich verändert wurde, dass jemand plötzlich, nicht plötzlich, sondern in dieser Phase, wo er Jesus neu entdeckt hat, ja, in Freude seinen Weg geht mit Jesus, oder jemand sagt, jetzt brauche ich unbedingt einen Hauskreis, ich muss da weiter vorankommen. Also das ist immer wieder ermutigend und ich denke, es lohnt sich, dass wir diesen Alltagskurs durchführen. Wie gesagt, draußen liegen genügend Flyer. Wenn sie nach dem Gottesdienst weg sind, einfach auf mich zu kommen. Gibt es sonst noch was bekannt zu geben, was nicht auf meinem Zettel steht?
Wir haben ja heute gehört, dass in Buxheim ganz viele jugendliche Asylbewerber kommen werden, zum Teil in unseren Räumen, wo wir jahrelang Gottesdienst gefeiert haben. Und ich denke, das ist Ansporn für uns, dass wir sagen, da machen wir uns auf und heißen sie willkommen, weben uns in ihr Leben ein, wie es in der Predigt hieß. Vielleicht sagt der Einzelne, würde ich vielleicht schon, wie soll ich das allein machen? Und ich denke, wir machen das jetzt ganz konkret. Ich werde nach dem Gottesdienst am Dorfbrunnen sitzen. Und wer sagt, das wäre vielleicht was für mich, der kommt auf mich zu. Und dann setzen wir uns mal zusammen und überlegen, was können wir denn machen, um denen zu zeigen, komm her, sei willkommen, wir bringen uns in dein Leben mit ein. Also nach dem Gottesdienst am Dorfbrunnen.
Vielen Dank. Der dreieinige Gott segne diese Gemeinde und all ihre Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Wir beten. Gott, du bist dreifaltig und doch einzigartig. Du bist unbegrenzt in deiner Liebe, in voller Barmherzigkeit und webst dich in unser Leben ein. Dort, wo wir Not haben, dort, wo wir Glück suchen, bist du in unserer Nähe. Dort, wo wir Trost suchen, finden wir dich. Wo wir leiden unter der Last unserer Schuld, dort finden wir dich. Du bist in unserer Nähe und trittst an unsere Seite. Und solches dürfen auch wir tun. Herr Jesus Christus, du verbindest uns mit dem Vater und du verbindest uns mit den Menschen um uns herum. So bringst du zusammen was uns als deine Gemeinde stärkt, wo unsere Gemeinschaft verhaftet werden lässt, Wort und Tat. Wir bitten dich, fördere unsere Offenheit für die, die uns fremd sind. Führe uns hinaus aus unserem Selbst, aus unserer selbstgesetzten Begrenzung in die Weite deines Reiches. Leite uns zur Klarheit, der ungetrübten Quelle der Wahrheit. Offenbare dich uns als der Heilige Geist, der uns dir, Jesus Christus, ähnlich macht. Das bitten wir dich, allmächtiger Vater, der du mit dem Sohn und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Amen.
Empfangt den Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.
Amen. love, I love, how you serve, I serve.